Hi, wir sind Jule
und Tobi
von King's Winter.
Und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Heute zu einer ganz besonderen Folge, denn wir sind irgendwie, also wir haben Gäste und wir haben doch irgendwie keine Gäste, denn die beiden, die heute bei uns sind, gehören mit zu unserer powermetal.de Crew, haben aber auch eine Band. Näheres dazu später. Ich sage erstmal Hallo an meinen lieben Kollegen Marcel. Hallo Marcel.
Einen schönen guten Abend, Pia.
Und hallo an Jakob.
Guten Abend. Guten Abend.
Guten Abend oder morgen oder Mittag oder gute Nacht, wenn ihr uns zum Einschlafen hört, süße Träume. Ein herzliches Willkommen mal wieder an Tobi.
Hi. Hi. Hallo.
Und auch an Jule. Hallo Jule.
Hi.
Ihr seid heute, obwohl ihr auch bei powermetal.de tätig seid, normalerweise, nicht in dieser Funktion hier. Nämlich seid ihr auch beide in der Band King's Winter und ihr seid, glaube ich, auch die einzigen Mitglieder der Band King's Winter, oder?
Genau, bis jetzt ist das so, ja. Wird sich vielleicht noch ändern.
Vielleicht.
Erzählt doch erstmal, wie es zu eurer Bandgründung überhaupt kam.
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich, klar, also für die Leute, die es noch nicht wissen und die den Podcast zuhören, wir sind verheiratet und ja, und waren auch schon zusammen bei unserer anderen Band Living Abyss unterwegs. Und ja, als 2019 unser Schlagzeuger einen Nachwuchs bekommen hat und auch Jule schwanger war mit unserem Nachwuchs, ja, da wussten wir halt, dass auf jeden Fall ein Jahr Pause für unsere Bands ansteht. Mehr oder minder ohne Live-Shows und ohne größere Aktionen. Und das erschien mir dann halt irgendwie als der perfekte Moment, um mal ja meine eigenen musikalischen Vorstellungen umzusetzen. Ja, und dann haben wir einfach so ja spontan beschlossen, Ende 2018, Anfang 2019, dass wir doch mal eine eigene Band gründen wollen. Und ja, haben dann relativ zügig losgelegt, hier im Heimstudio an den ersten Ideen zu arbeiten. Und dann im Juni 2019 ist die erste Platte rausgekommen.
King's Winter ist, wie gesagt, nicht die erste Band, in der ihr beiden zusammen musiziert. Was waren denn außer Living Abyss die bisherigen Etappen, bis dann King's Winter vor 2 Jahren Forging the Cataclysm veröffentlichen konnte?
Ja, für mich ging die Reise los 2005 mit Skadika, meiner ersten Band. Wobei eigentlich ist es gar nicht die erste Band. Davor gab es noch eine Punkband, aber alles nur so Schülerbandmäßig. Und das lief dann eigentlich auch 10 Jahre, bis ich den Tobi kennengelernt habe. Den habe ich dann mit in die Band geholt. Und dann ging das Ganze los eigentlich bis 2013. Dann haben wir uns aufgelöst, weil es dann langsam auch einfach nicht mehr so funktioniert hat. Und dann gab es für mich, nee, eigentlich für uns beide, erstmal eine Pause. Ne? Bei dir ging es etwas später los, glaube ich. Ne?
Ja, ich habe 2007 losgelegt, damals ja mit Living Abyss, die damals noch Leviathan hießen. Das war tatsächlich meine erste und bisher einzige Band vor King's Winter. Und ja, wir haben halt bis 2013 Alben gemacht. Und ja, dann sind wir ein bisschen zerstritten in eine längere Pause gegangen und haben uns erst 2018 wieder vereinigt. Und ja, das ist bis jetzt also tatsächlich auch meine einzige Bandstation gewesen vorher.
Sag mal, wir haben jetzt ja schon mehrmals erwähnt, dass ihr ja ein Ehepaar seid. Da liegt die Frage jetzt natürlich nahe. Hat es denn nur Vorteile, als Ehepaar gemeinsam zu musizieren? Oder kann eine Meinungsverschiedenheit auch mal auf das Eheleben abfärben und zum Beispiel für kurze Verstimmung sorgen? Also, musste Tobi schon mal ohne Socken ins Bett?
Nee, Verstimmung nicht, nur Verstümmelung. Also, eigentlich, also bei uns ist es tatsächlich so, dass es hier nur Vorteile hat. Nee, also wir hatten, die Frage kam natürlich schon öfter, weil sich viele das ja nicht vorstellen können, mit dem Partner in einer Band zu sein oder überhaupt eine Frau in die Band mitzunehmen. Ne? Aber nee, für uns hat das bisher tatsächlich nur Vorteile gehabt. Egal, ob jetzt organisatorisch, weil es einfacher ist, eine Band zu organisieren, als wenn jetzt jeder seine Band hat und dann muss man 2 oder 3 oder 4 Bands organisieren. Das ist natürlich noch schwieriger. Ja, und Streitereien gab es da eigentlich auch noch nie. Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern.
Es gibt immer das Übliche. Also wenn wir Songs schreiben, ich schreibe halt die Demos und halte Jule erstmal so ein bisschen da raus, dass sie halt nachher am Ende mit frischen Ohren rangeht und halt hört, ja, was vielleicht irgendwie zu viel wiederholt wird, ob ein Part zu viel wiederholt wird oder ob irgendwas ein bisschen zu lang dauert. Und das führt dann schon mal dazu, wenn sie dann sagt, ja, der Part muss raus, dann kommt halt der Gitarrist in mir durch und denkt, aber der Part ist cool, ich spiele den gern, ich will den eigentlich nochmal im Song haben. Und dann muss ich dann halt irgendwann dann nach ein bisschen Gegenwehr dann doch einsehen, dass sie recht hat meistens und den Part dann doch ändern. Aber nee, eigentlich hat's, also aus meiner Sicht hat's auch wirklich nur Vorteile. Ist halt gerade auch super praktisch, wenn du halt Sachen halt auch mal eben einfach mal morgens beim Frühstück diskutieren kannst oder ja, abends beim Abendessen oder auf der Couch abends vor Netflix mal eben noch was diskutieren kannst, was die Band angeht, anstatt halt immer ja irgendwie dich treffen zu müssen mit allem Mann und so. Also es hat bis jetzt eigentlich nur Vorteile gehabt und hat halt auch geholfen, dass wir halt relativ schnell jetzt zwei Platten rausbringen konnten.
Ja, für den zeitlichen Aspekt ist es natürlich ein Wahnsinnsvorteil, ne? Weil man halt die ganze Zeit
zusammen ist,
ja, genau.
Und der Name Kings Winter wurde ja auch in Anlehnung an eure Heimatstadt benannt. Wie kam es denn dazu?
Ja, wir haben überlegt, naja, wie nennen wir das Ganze? Es war ja erstmal so als Projekt gedacht und ja, eigentlich auch nur so, ja, wir fangen halt mal was an, ne? Und ja, wie nennen wir das Ganze? Und nach großer Überlegung, ich weiß gar nicht mehr, ob wir im Auto saßen. Mhm. Nee, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich unser Ortsschild vor Augen. Und guckte so auf das Ortsschild Kings Winter und sagte dann, ey, Kings Winter wäre doch voll die gute Idee.
Ich glaube, als allererstes hast du, glaube ich, sogar vorgeschlagen, wir wohnen ja hier auch am Siebengebirge direkt, hast du, glaube ich, vorgeschrieben, irgendwas halt hier zu nehmen. Dann hast du, glaube ich, Seven Mountains vorgeschlagen und das fand ich dann doch ein bisschen...
Aber scherzhaft.
Ja, ein bisschen zu abgedreht und dachte, nee, das geht nicht. Und dann haben wir halt weiter gescherzt halt mit allem, was uns hier vor Ort eingefallen ist, an irgendwelchen Namen, die wir umdrehen konnten. Und bei Kings Winter hat es dann irgendwie geklingelt. Das war irgendwie... Ja, und es ist halt einfach auch ein cooles Ding, halt einfach, dass du halt den Bezug zu der eigenen Heimat irgendwie so ein bisschen hast, ja, im Bandnamen.
Also Jakob, wenn wir eine Band gründen wollen, der Name Seven Mountains ist noch zu haben.
Ich habe nicht auf Metal Archives geguckt, aber das ist durchaus möglich.
Aber Tobi und Marcel sind Profis darin, sich Bandnamen auszudenken.
Das stimmt, das kann ich bezeugen.
Mindestens eine Band trägt schon das Resultat davon.
Ja.
Damals Anfang der 80er Metallica, gern geschehen.
Der war groß, ja. Ja, Tobi, du hast ja schon ein bisschen angefangen zu erzählen bezüglich der Arbeitsteilung. Könnt ihr das nochmal ein bisschen näher ausführen? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Komponiert Tobi erstmal das Songgerüst und Lulis schreibt dann die Vocals oder hat einer von euch alles in der Hand? Wie läuft das?
Ja, es ist tatsächlich so, dass der Tobi eigentlich alles macht. Und ich dann nachher nur noch hingehe und die fertigen Texte bekomme, samt Metren und dann anfange zu bauen. Also ich habe dann im Prinzip eine Vorgabe, die ich dann komplett umschmeiße, weil ich sage, nee, nehme ich so nicht, mache ich nicht. Und nee, also im Ernst, es ist tatsächlich so, dass ich dann die Texte bekomme mit einem Metrum und dann anfange, mich daran zu orientieren, aber am Ende eigentlich immer was komplett anderes dabei rumkommt, weil ich das komplett umbaue und ja, auf diese Art und Weise meinen eigenen Touch dann noch da reinbringen kann irgendwie.
Ja, aber wir haben halt irgendwie mal irgendwie, also für mich ist es halt immer so Musik und Text und das formt sich bei mir halt im Kopf irgendwie immer alles gleichzeitig. Also wenn, ich kann schlecht einen Gitarrenpart schreiben, ohne direkt eine Gesangsmelodie zu denken zumindestens. Oder halt, dass mir auch direkt vielleicht ein paar Worte einfallen, so ein paar Wortfetzen oder so. Und ja, deswegen, ich fange halt einfach wirklich mit so einer kleinen Roadmap an, mit ein paar Drums und ein paar Rhythmusgitarren, füge dann nach und nach alle Instrumente hinzu und wenn der ganze Song fertig ist, dann bringe ich halt dann auch den Text zu Papier und halt wirklich das Metrum, also wo welche Silbe hinkommt, auf welchen Beat. Und ja, und im Endeffekt ist das dann immer ganz witzig. Wir packen dann praktisch, also ich halte dann Jule auch möglichst weit aus dem Songwriting-Prozess raus, weil ein Problem, was man halt hat, wenn man alles macht, ist halt, dass man halt irgendwann einfach betriebsblind wird. Du hörst den Song so oft, bis er auch nur halbwegs eine finale Demo ist, dass du halt einfach gar nichts mehr hörst. Du hörst nicht mehr, ob ein Part zu oft kommt, du hörst auch nicht, ob irgendein Wechsel vielleicht komisch wirkt, weil du es halt einfach so oft gehört hast, dass es für dich einfach normal ist. Und dann ist es mir halt immer ganz recht, wenn sie halt dann wirklich bei den Vocalaufnahmen den Song halt relativ frisch hört und dann halt einfach mit ganz frischem Gehör sagt, das ist irgendwie komisch. Und ja, typischerweise stelle ich mich dann vors Mikro, summe ihr oder singe, wenn man das bei mir singen nennen kann. Das ist dann immer ja sehr fürchterlich, dass sie das nachher anhören zu müssen. Einmal so grob das Metrum vor, wie ich es mir gedacht habe und sie ja, interpretiert das dann meistens komplett anders, weil meine Gesangsmelodien sind meistens eher simpel und methodisch gedacht, eher nur so, wo das Metrum hingehört. Und Jule legt dann da noch ihren Touch drauf, indem sie dann halt dann wirklich einen Gesang daraus macht.
Für mich ist das immer praktisch, ne? Weil egal, was ich tue, es klingt auf jeden Fall gut und besser als vorher.
Ja.
Nein.
Das ist ein Grund, dass ich nicht singe.
Voll gemein.
Ist aber die Wahrheit.
Ja, wobei wir festgestellt haben jetzt bei den Aufnahmen, dass er klingt wie Mille. Ne?
So. Ja, also wenn ich mich anstrenge, kann ich so ein Mille Petrosa Scream, Growl, Shout, kann ich so mit Ach und Krach rausquetschen. Das geht. So als Backing Vocal. Aber viel mehr kriege ich auch nicht hin.
Klingt gut.
Ja, nee, aber ja, so funktioniert es tatsächlich bei uns, ja.
Und wie sich das dann anhört, hören wir dann in der Outtake-Folge passend zum 1. Mai im nächsten Jahr. Jule, du sorgst ja, du hast ja schon mal das Thema jetzt gerade aufgemacht, für den Klargesang, die Rock-Vocals und ab und an sogar auch die Growls. Hast du denn Gesangsunterricht genommen oder wie trainierst du deine Stimme?
Angefangen hat es eigentlich ohne Gesangsunterricht. Ich habe dann, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube 2011, also ist auch schon wieder eine ganze Zeit her, hatte ich eine Zeit lang dann mal Vocal Coaching an der Music Academy in Köln, weil ich einfach noch mal ein Stück weiter kommen wollte und ein bisschen besser ins Training und all sowas. Und das war auch echt, echt gut für mich, weil man hat einfach noch mal ein besseres Training für die Stimme gekriegt. Und ansonsten habe ich aber tatsächlich keinen Gesangsunterricht gehabt. Also das kam dann mit der Zeit, ne? Und die Growls haben sich eigentlich auch erst in der Zeit bei Living Abyss entwickelt, mit so ein bisschen Unterstützung vom Jonas da auch, von unserem Sänger. Ja, und das war jetzt auch das erste Mal, dass ich Vocals tatsächlich aufgenommen habe. Also live mache ich das ja, Vocals sage ich schon, Growls. live mache ich das schon länger. Aber
ich kam einfach mit dem Part um die Ecke, dieser Breakdown in Edge of Existence, den du da angesprochen hast, der verlangte irgendwie nach Growls. Und ich sag dann, hab einfach zu ihr gesagt, komm, du machst das live, das klingt immer gut, wir versuchen das jetzt mal. Und ich bin eigentlich ziemlich happy, wie das rausgekommen ist. Könnte durchaus sein, dass das häufiger nochmal vorkommt in zukünftigen Projekten.
Ich finde es auch immer schön, wenn das so akzentuiert ist, ne? Also wenn du nicht weißt, okay, jetzt kommt ein Growl-Part und so weiter, sondern wenn du wirklich ganz viel Klargesang hast oder hauptsächlich Klargesang und auf einmal kommt dann so ein Growl von irgendwoher und auch nur so ein ganz kurzer Part, das finde ich immer sensationell, wie das den Song oder das ganze Album dann zum Teil auch aufbrechen kann.
Ja, die Rückmeldungen waren auch echt gut da bis jetzt drauf.
Mhm. Tobi, du spielst ja mehrere Instrumente. Hast du da bei allen Unterricht gehabt, nur bei einem oder wie ist dein Lern-Background bei deinen Instrumenten?
Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich Unterricht hatte. Ich hatte ein Dreivierteljahr lose Gitarrenunterricht tatsächlich bei einem guten Freund von mir inzwischen, der Joschka von Alcura, die hier auch aus der Gegend kommen, ist eine Death-Metal-Band. Und der hat mich damals auch so ein bisschen auf diesen ganzen Death-Metal-Trip überhaupt erst gebracht. Und der hat mir so ein Dreivierteljahr so die Basics gezeigt. Aber ansonsten bin ich tatsächlich an allen Instrumenten Autodidakt. Viele YouTube-Videos, viele Tutorial-DVDs damals noch, als es damals noch DVDs gab und man nicht auf YouTube reingeschaut hat. Und das ist mehr oder minder, ja klar, natürlich auch bei anderen Musikern aufgeschnappt, ne? Wenn man irgendwie mal jemanden gesehen hat, live oder so, und dann irgendwie ein cooles Lied gespielt hat, hat man gesagt, komm, wie geht das, wie funktioniert das? Aber ja, ist tatsächlich alles selber beigebracht. Bass ist natürlich auch glücklich, weil es halt sehr nahe liegt, und Keyboards kann man sich halt Gott sei Dank, helfen, indem man über MIDI nachher auch ein paar Noten schiebt, weil was Piano angeht und so, da komme ich auch nicht über eine Hand hinaus, mit der ich spielen kann. Alles andere ist, geht zu weit für mein Gehirn, obwohl das bei der Gitarre funktioniert. Ja, aber es ist tatsächlich alles irgendwie selber beigebracht.
Und kannst du da irgendwelche YouTuber empfehlen, die da gute Tutorials haben?
Tatsächlich keine YouTuber. Ich glaube, da gerade im Moment, jetzt gerade im Lockdown, hat sich Steve Vai ja so mehr oder minder so einen YouTube-Kanal eingerichtet und hat da in seinem Studio praktisch lange Talks abgehalten und auch Technik erklärt und so. Das war super aufschlussreich. Und ansonsten sind die meisten YouTube-Kanäle, die ich gucke, halt eher so Gear-Tests. Also Leute, die halt Pedale oder Amps vorstellen, wo man sich halt einfach Sachen anguckt, die man Windows-Shopping betreibt, die man gerne kaufen würde, die man, das ist gar nicht so vorteilhaft manchmal, weil man da viel zu viele Sachen sieht, die man sich eigentlich anschaffen möchte. Aber ja, also meistens so Steve Vai und halt dann damals die, gerade die DVDs von John Petrucci von Dream Theater, die waren auch unheimlich hilfreich, was Technik angeht.
Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, Tobi, wir sehen dich ja an den Keyboards, an der Gitarre und sogar am Bass. Spielst du denn noch andere Instrumente? Und wenn ja, warum befindet sich denn keine Trompete oder eine Tuba im Sound von King's Winter?
Meine Eltern haben mich Gott sei Dank verschont mit anderen Instrumenten, die ich in der Schule lernen musste. Deswegen, also es ist tatsächlich nur Bass und Gitarre. Ich würde nicht mal sagen, dass ich Keyboards spielen kann. Das ist wirklich nur so ein bisschen Self-Taught. Das ist so gerade, was reicht, um ein paar Melodien einzuspielen und um dann nachher mit ein bisschen Computerhilfe und Schnitten nachzuhelfen, dass das vernünftig klingt. Eine Triangel könnte ich noch anbieten, aber da hatte ich noch keinen vernünftigen Platz gefunden auf der aktuellen Platte.
Kommt vielleicht noch. Und ja, ihr beiden, ihr habt ja quasi alles im Alleingang gemacht, bis auf die Drums. Wie kam denn da der Kontakt zum Graden Fields Drummer Marco Wanga auf?
Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte.
Er hat hier geschrien, ne?
Ja, er hat mehr oder minder, da hast du recht, er hat mehr oder minder hier geschrien. Marco hat unsere erste EP, glaube ich, über Facebook mitbekommen und die Ankündigung mitbekommen und hat die dann bestellt, weil wir haben ihn kennengelernt 2018 bei einer Show mit Living Abyss. Da hat er mit Graden Fields gespielt und wir haben uns direkt gut verstanden und haben uns dann halt, klar, wie üblich, über Social Media verbandelt. Und ja, dann habe ich ihm die EP zugeschickt und irgendwie 2-3 Tage später kriegte ich von ihm halt eine Facebook-Nachricht, in der er sagte, hör mal, die Drums, da hört man schon, dass das ein Drumcomputer ist, weil auf der ersten EP haben wir ja noch die Drums praktisch programmiert, weil auch Drums kann ich nicht spielen, sondern nur programmieren maximal. Auch das macht mein Hirn nicht mit. Füße und Hände koordinieren. Ja, und dann sagte er, das hört man schon so ein bisschen als Drummer raus. Und ja, wenn ihr beim nächsten Mal einen Schlagzeuger braucht, bin ich gerne am Start und bin dabei, wenn ihr was aufnehmen wollt. Und da bin ich dann natürlich dann jetzt für die neue Platte drauf zurückgekommen und habe ihm dann halt erstmal ein, 2 Demos geschickt, ob er Lust drauf hat. Und ja, dann hat er ruckzuck bei sich zu Hause die Sachen aufgenommen und mir dann die fertigen Drumparts zugeschickt. Das war wirklich echt eine super unkomplizierte und perfekte Zusammenarbeit eigentlich. Und hat der Platte auch nochmal echt geholfen.
Also an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße an den Marco, genauso wie an die ganze Graden Fields Mannschaft.
Das auf jeden Fall, super coole Truppe.
Absolut. Ich glaube, das war auf dem Rock Hard Festival. Ich weiß nicht, ob es 2011 oder 12 war. Da stand ich mit unserem Tommy am Merchandise-Stand. Und da hat uns irgendein Fremder eine CD in die Hand gedrückt und meinte, ja, hier, nimm einfach mal. Und das war dann zufälligerweise die erste Graden Fields, die mir sehr gut gefallen hat. Und im vergangenen Jahr kam auch, glaube ich, die Warbird heraus, oder die Warbirds, wie sie auch heißt. Und das war einfach nur ein verdammt gutes Heavy-Metal-Album. Insofern kann ich euch da draußen auch die Graden Fields wärmstens ans Herz legen. Und ja, ihr habt ja jetzt mit Edge of Existence ein neues Album draußen, das ihr unter Eigenregie auch unter die Leute bringen werdet. Worin liegen denn eurer Meinung nach die Vorteile, aber auch die Nachteile, so ein Album in Eigenregie komplett aufzunehmen und auch unter die Leute zu bringen?
Ja, es ist natürlich einerseits ein Vorteil, dass du keinen Zeitdruck oder überhaupt Druck im Nacken hast von irgendeinem Label, ne? Also wir können sagen, okay, wir haben jetzt heute Lust aufzunehmen, nehmen wir halt auf. Einen anderen Tag funktioniert es nicht, dann schiebst es halt länger, ne? Und diese Freiheiten, die man hat, helfen natürlich unglaublich irgendwie, ne? Entspannt zu bleiben auch. Also zumindest geht es mir so.
Ja, was mir am meisten gefällt daran, kein Label zu haben, ist tatsächlich der direkte Kontakt zu den Leuten. Ich finde es halt einfach super zu wissen, wo die CDs hingehen. Das wird halt dann mit einem Label halt unheimlich schnell, unheimlich anonym. Wir verpacken jetzt gerade die Pre-Orders hier. Also gestern haben wir die Vorbestellungen angefangen zu verpacken. Es ist halt einfach schön zu sehen und zu wissen, wo halt die CDs in die Welt gehen hinaus. Und einfach, ja, ich überlege schon länger, mir mal so eine Landkarte anzuschaffen und so kleine Pins reinzustecken, wo ich schon überall eine Platte hingeschickt habe. Und auch einfach so das Feedback von den Leuten zu bekommen. Über Bandcamp vertreiben wir die Platte ja. Und da hast du ja die Möglichkeit, auch schnell mal eben eine Nachricht zu hinterlassen. Manche Leute wollen Platten signiert haben, manche Leute sind so nett und geben auch ein paar Euro mehr, weil wir haben ja auch, da gibt es ja meistens die Möglichkeit, dass du halt auch ein bisschen mehr bezahlen kannst. Und wenn die Leute dann halt einfach sagen, okay, das ist mir ein bisschen mehr wert, da gibt es super viele Leute und da möchte ich auch an der Stelle hier nochmal echt ein großes Dankeschön sagen, weil wir hatten da echt ein paar Leute, die aufgerundet haben den Preis und uns wirklich schnell geholfen haben, dass wir mehr oder minder jetzt ja schon kurz vor Album-Release so den Break-Even zumindest im Auge haben, was die Pressung angeht. Das ist wirklich super. Mhm. Klar, du hast halt eine andere Reichweite, ne? Ich mache die ganze Promo Demo-Sachen selber. Das heißt, ich schicke die E-Mails raus an die Magazine. Hat auch seinen Vorteil, wenn man halt direkt den Kontakt hat. Andererseits ist es halt verdammt viel Arbeit. Ich meine, wir wissen ja alle, wie die Promoter schon mal uns kontaktieren, wenn sie auf eine Review warten und halt hinterhergehen. Und ja, das ist halt, das alles selber zu machen, ist halt schon, ja, das kann ganz schön anstrengend sein. Aber ich finde halt tatsächlich bis jetzt, dass die Vorteile überwiegen, weil wir halt einfach dieser Kontakt, der direkte Kontakt sowohl zu den Leuten, die die Rezensionen schreiben, als auch zu den Leuten, die die Platte kaufen, den möchte ich eigentlich nicht missen. Wir hatten das eine Zeit lang bei Living Abyss, dass wir ein Label hatten und das war dann halt, ja, relativ schnell sehr anonym, wo die Platte hinging. Da war halt dann mehr Verkäufe, aber mir hat es halt irgendwie nicht mehr gegeben. Ich mag diesen Kontakt mit den Leuten echt gern.
Du meinst ja, ihr vertreibt das über Bandcamp. Das geht ja dann nicht in die Läden, richtig?
Nein.
Wollt ihr das auch noch erreichen?
Super wäre es natürlich auf lange Sicht, aber halt ohne Label im Rücken macht das halt wenig Sinn, weil die Läden halt ja im Endeffekt nur Sachen kaufen, die auch über die größeren Vertriebe gehen. In dem Sinne reicht uns dann halt Spotify, Amazon Prime, halt die, also Amazon Music, die ganzen Sachen, die halt einfach als Streamingdienste zur Verfügung haben. Da gehen wir über RecordJet im Endeffekt und vertreiben die Platte dann halt so digital. Aber einen physischen Vertrieb über größere Plattformen wird es nicht geben. Da gibt es erstmal nur Bandcamp, wo man das Album bekommen kann.
Alles klar. Okay, aber und professionell gepresst und ein professionelles Cover habt ihr ja auch. Wo habt ihr das machen lassen? Ich finde, ich frage deshalb so blöd, weil das halt super tolle Tipps für Newcomer-Bands sind, ne? Oder für Bands, die wie ihr halt das alles selber machen wollen.
Ja, das Cover-Artwork, da haben wir tatsächlich auch länger gesucht, weil es bei uns so ist, dass der Tobi sich nämlich nicht das Cover-Artwork zum Schluss sucht oder wir beide, sondern das Artwork ja ausschlaggebend ist auch für das ganze Thema der Platte. Das heißt, wir haben erst ziemlich am Anfang das Artwork rausgesucht und das dann mit zum Thema auf die Platte genommen. Ne?
Ja.
Das Artwork diesmal hat Design Lara gemacht, ne? Der heißt, warte mal, wie heißt er richtig?
Aurelio Lara aus Brasilien. Lara,
genau, aus Brasilien ist der. Und der war echt super, auch in der ganzen Kommunikation einfach. Ne? Das war super easy.
Ja, also da muss man halt dazu sagen, es gibt halt wahrscheinlich der Standard, den halt die meisten Bands kennen, ist halt, dass man hingeht und sagt, ich habe jetzt einen Albumtitel und ich möchte ungefähr diese Art Motiv haben und geht halt zu dem Künstler hin und sagt, ungefähr so soll es aussehen, mach mir mal ein Artwork. Und ich bin da tatsächlich irgendwie anders. Es gibt halt, also ich kann da nur den Newcomer-Bands, die halt ein Artwork suchen, kann ich nur empfehlen, Facebook. Facebook, da findet man sehr viele Art for Sale, habe ich meistens gesucht, weil halt viele von den Designern halt eben ja so Alben haben auf Facebook, wo sie halt ihre Artworks anbieten, die sie halt selber in ihrer Freizeit gemacht haben, die halt mehr nach ihrem Dünken sind und nicht so sehr nach einem Bandwunsch. Im Endeffekt haben wir uns da wirklich wochenlang durchgeklickert, mehr oder minder. Und bei mir ist es halt so, ich fange halt an, irgendwie so 2-3 Songs zu schreiben. Und dann habe ich halt so ein generelles Gefühl, wohin die Platte so von der Stimmung her geht. Und dann suchen wir danach tatsächlich das Artwork aus, weil ich es halt unheimlich gern habe, dass dann halt das Artwork mich dazu inspiriert, zum Plattentitel und zum Rest des Themas eigentlich. Also ich mag halt dieses, dass sich da die Kunst halt gegenseitig befruchtet im Endeffekt. Also dass du halt ein bisschen Musik hast, dass dir so eine grobe Richtung gibt. Und dann halt das Artwork vom Künstler dir halt dann den Reststoß an Inspiration gibt, um halt die Platte dann fertig zu machen. Also da sind wir tatsächlich lange durch die Alben gegangen und haben uns Artworks angeguckt, bis bei dem Artwork hier, was jetzt am Ende geworden ist, dieser Totenschädel, der praktisch so in so einer Felswand mit klarem blauem Himmel dahinter so ein bisschen versteckt ist, da hat es sofort Klick gemacht und ich habe den Aurelio dann angeschrieben und ja, der macht super Arbeit, war auch super von der Kommunikation her und ja, aus Brasilien auch an ihn gehen an der Stelle Grüße raus. Auch wenn er sie nicht verstehen würde.
Das Artwork ist ja sehr vielfältig und auch vieldeutig und trotz des blauen Himmels auch recht düster. Passt aber trotzdem zu den ja doch eingängigen Melodien und zu den harten Gitarren. Was genau oder worin liegen die Verbindungen zwischen dem Artwork und der Musik beziehungsweise auch der Geschichte hinter der Musik?
Ja, also das neue Album ist wahrscheinlich ein ziemliches 2020-Album geworden. Also ja. die Corona-Pandemie und die ganzen Sachen, die letztes Jahr passiert sind, waren schon ein großer Einfluss darauf. Und ja, als ich das Artwork damals gesehen habe, kam mir sofort dieser Titel Edge of Existence, also der Rand der Existenz. Und ja, sprang mir praktisch in den Kopf, als ich das gesehen habe. Und ja, das Album ist halt relativ düster von der Thematik her. Ich meine, wir haben auch gerade einige Themen die halt eher dunkel sind, wie sieht's mit unserer Zukunft hier aus, was unsere die Entwicklung des Klimas angeht. Und natürlich auch im letzten Jahr die Corona-Pandemie, die halt einem, ja, gerade auch bei uns im Familienkreis, das Thema Tod nochmal ein bisschen mehr auf die Landkarte geholt und auch Vergänglichkeit, einfach das, ja, dieser Status quo, den man so kennt, ne, Konzerte, rausgehen, sich mit Freunden treffen, dass das alles deutlich vergänglicher und kurzlebiger sein kann, als man, ja, dieses Gefühl von Stabilität einem zumindest vor März letztes Jahr hat glauben machen wollen. Ja, und so ist halt dann einfach so diese Verbindung zu diesem, ja, der Vergänglichkeit entstanden, die halt so für mich das Cover-Artwork halt widerspiegelt. Und dann halt auch der Albumtitel und der Titeltrack, der sich halt so um das Thema Chaos-Theorie und halt, ja, wie leicht sich lebende Systeme von einem Schlag auf den nächsten verändern können. Und ja, dieses Gefühl von Stabilität, das wir als Mensch halt meistens gerne haben, halt verschwinden kann.
Ich zitiere mal was. Living systems are never in equilibrium. They are inherently unstable. They may seem stable, but they're not. Everything is moving and changing. In a sense, everything is on the edge of collapse. Inwieweit spielt denn mit eurem Album der Vergleich mit Jurassic Park eine Rolle?
Der spielt tatsächlich, aber ich glaube, ich gar keine Rolle. Ne? Also das ist halt, also Jurassic Park ist mein Lieblingsfilm. Das darf ich jetzt frei zugeben. Ich bin ein Dino-Nerd ohne Gleichen. Und ja, und ich habe tatsächlich durch Zufall das Audiobook gehört während der Pandemie letztes Jahr. Und ja, da ist mir dieses Zitat halt sofort hängen geblieben, weil es halt ja diesen Zustand letztes Jahr eigentlich beschreibt, halt wie wir praktisch aus diesem stabilen Konzerte abends weggehen praktisch ins Nichts gefallen sind in eine neue Realität, mit der man sich irgendwie zusammen auseinandersetzen musste. Und ja, da fand ich dieses Zitat halt so unheimlich passend und ja, fand Michael Crichton, der das ja den Roman hinter Jurassic Park ja geschrieben hat, ja, so prophetisch da an der Stelle, dass ich das unbedingt auf dem Album haben wollte.
Sorry, wir müssen gerade ein bisschen lachen, weil ich hier schon in unserer Fragesheet geschrieben habe, welcher ist denn dein Lieblingsdino?
Ich wollte auch Marcel auch gerne fragen.
Ich habe das auch schon einen Anschlag gehabt.
Und dann habe ich geschrieben, meiner ist Triceratops. Und in dem Moment hat Marcel auch geschrieben, meiner ist Triceratops. Deswegen, dem könnt ihr jetzt nicht mehr nennen. Aber welcher ist denn euer Lieblingsdino?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Zu fragen, als ob du, welches dein Lieblingskind ist. Aber ich glaube, am Ende des Tages muss ich mit der Mainstream-Antwort T-Rex gehen. Das ist irgendwie das Beeindruckendste, der beeindruckendste Dinosaurier.
Ich weiß nicht. Ich glaube, der Brachiosaurus.
Auch cool. Jakob, was ist denn dein Lieblingsdino?
Ja, also der Brachiosaurus, den Jule genannt hat, den finde ich auch super, weil es einfach ein Riese ist, der nur Blätter frisst.
Der ist auch echt cool.
Aber sonst gehe ich auch sehr steil mit Stegosaurus. Finde ich auch super.
Sehr gut.
Auch eine gute Wahl.
Ich finde den Brachiosaurus übrigens so gut, weil ich gefühlt nur so groß bin wie ein Zehennagel davon. Das fand ich halt im Dino-Park so. Das ist
nur beeindruckend. Mögt ihr denn nur ernste Dino-Filme oder guckt ihr demnächst mit eurer Tochter auch In einem Land vor unserer Zeit?
Oh nein, das gucken wir auch ohne unsere Tochter.
Das ist so traurig.
Ja, aber mit ist doch dann irgendwann schöner.
Das auf jeden Fall. In einem Land vor unserer Zeit, da wird sie nicht drum herum kommen, glaube ich.
Wir haben ja am Wochenende sowieso schon immer die Paläontologie geöffnet, wenn der Tobi übrigens seine Schleichdino-Vitrine öffnet und dann die unserer Tochter anreicht und dann aber alle wieder zurück in die Vitrine räumt, weil die Schleichdinosaurier nicht zum Spielen sind, sondern nur zum Angucken.
Die umrahmen halt so schön die Jurassic Park Special Blu-ray Edition. Das passt halt so schön zusammen.
Ja, die 30 Dinos da umranden die wunderbrech.
Also wenn Metal Blade demnächst irgendwann Dinos rausbringt, dann ist
Sagst Ende. Du bitte nicht Bescheid, Marcel, diesmal nicht.
Ja, da gibt's direkt ein extra Video mit speziellen Grüßen nur an Tobi.
Kennt ihr diesen Dino-Metal für Kinder?
Ja. Ja. Heavisaurus.
Da haben wir sogar eine Tony-Box.
Ja, Heavisaurus.
Alles klar. Ich bin auch sehr cool.
Okay, wir werfen die Fragen über Bord. Jetzt geht's nur um Dinos. Los geht's.
Das Thema fürs nächste Album steht fest.
Ja,
Das Leben des Brachiosaurus. Wie lange habt ihr denn an den Songs der Platte gearbeitet und gefeilt? Also ich glaube, in eurem Infotext steht, dass insgesamt 8 neue Kompositionen entstanden sind, aber auf eurem Album zähle ich 9 Songs. Also entweder bin ich schlecht in Mathe oder da ist doch ein Song älter als ein Jahr.
Die Nummer 9 ist das Intro im Endeffekt, das wir dann mitzählen. Die Musik dazu habe ich tatsächlich ja eigentlich, also wir haben das Zitat, das stammt übrigens von einem guten Kumpel von uns aus Amerika. JC, auch da Grüße raus. Er versteht sogar Deutsch, das könnte sogar funktionieren. Ja, und wir haben halt, ich wollte das Zitat halt auf die Platte bringen und habe ihm halt den Text geschickt und er hat mir das Zitat zurückgeschickt und dann habe ich dann halt diese, ja, Musik in Anführungszeichen, diese leicht Soundscape, atmosphärischen Keyboards für darunter noch ganz am Schluss komponiert, also als die Platte schon fertig war. Ansonsten habe ich, glaube ich, angefangen zu schreiben im Januar 2020 und dann ja, geschrieben bis August, September und dann haben wir aufgenommen bis Januar und gemischt und ich glaube im Februar war die Platte fertig. Also gut ein Jahr hat die ganze Arbeit gedauert von vorne bis hinten.
Und wie sind so die bisherigen Resonanzen der Scheibe? Beziehungsweise auch, was mich auch sehr interessieren würde, welche musikalischen Einflüsse spielen denn auf Edge of Existence eine große Rolle für euch beide?
Die Frage nach musikalischen Einflüssen ist immer schwierig, weil das immer gefühlt alles ist. Also was die Gitarrenarbeit angeht, war ich diesmal auf jeden Fall, ich habe sehr viel Soilwork und sehr viel Amorphis gehört, was man, glaube ich, so an den Lead-Gitarrenmelodien raushören kann.
Soilwork.
Da habe ich was angefangen, ja. Ja, Soilwork kann man im Moment nicht dran vorbei. Die Jungs sind einfach großartig.
Die EP, die sie im Dezember rausgebracht haben, das ist, die ist jetzt fast ein halbes Jahr alt und ich höre die rauf und runter. Das sind einfach nur geile 5 Songs. Das ist der Wahnsinn.
Ja, ist der Hammer. Die hat mich auch wirklich dann nochmal so ein bisschen mit beeinflusst. Ansonsten ist es wahrscheinlich immer Maiden. Also wenn wir uns auf eine Lieblingsband einigen müssten, dann wäre es Iron Maiden. Also ich glaube, den Einfluss kann ich irgendwie auch nicht leugnen. Ja, aber im Gegensatz zu Forging the Cataclysm war es diesmal vor allen Dingen Amorphis und Soilwork, die so ein bisschen so diese etwas härtere Kante für die Musik gestellt haben bei der neuen Platte. Da war ich wirklich letztes Jahr sehr obsessed mit beiden Bands. Ja. Als Gesangsweise, da musst du jetzt.
Ja, Gesang finde ich super schwierig zu beantworten, ehrlicherweise. Also es gibt so vereinzelt Songs bei Kingdom of the Blind und auch Crusaders of Today, würde ich so Andy Derris sagen. Wir haben uns beim Recorden schon immer darüber beömmelt. Mach doch mal den Derris.
Ja, ich habe mich da irgendwie direkt so ein bisschen so an ein paar von diesen höheren Kicksern in der Stimme, die sind so ein bisschen so das, was Andy Derris bei Halloween gerne macht.
Ja, ich weiß auch nicht. Finde ich super schwierig zu beantworten. Also ich habe so meine Grundsatzeinflüsse natürlich. Und nein, es ist nicht Doro, auch wenn das sehr, sehr gerne als Vergleich gezogen wird. Immer Bonnie Tyler auf jeden Fall.
Kommen wir zu ernsteren Themen oder generell zu Themen. Das nächste Video, das ihr rausbringt, ist zum Song Next in Line. Und das hat eine Message, die vor den jüngsten Ereignissen in den USA, wo jetzt erneut ein Schwarzer erschossen wurde, aktueller kaum sein könnte. Bitte erzählt mal die Geschichte dahinter. Oder die Bedeutung, die Story von dem Song?
Ja, der Song, der ist, glaube ich, für mich auch persönlich vom Text her der wichtigste Song auf der ganzen Platte. Und die Musik habe ich tatsächlich schon im März letztes Jahr geschrieben. Die sind etwas, ja, der ist ein bisschen balladesker, wechselt zwischen härteren Refrains und ruhigeren Strophen hin und her. Und die Musik lag fertig hier. Und ich bin dann tatsächlich morgens wach geworden und dann war natürlich der ganze Social Media Feed und auch alle News Outlets waren voll mit George Floyd und ja, Mord. Man muss ja von Mord reden. Ich glaube, der Tod von George Floyd, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Man muss da ja eher wirklich von Mord reden. Und an dem Morgen war das Video halt, ich weiß gar nicht, ob man das heute überhaupt noch abrufen kann. Damals war halt dieses 9-minütige Video noch nicht gesperrt und ich habe mir das dann, ja, tatsächlich komplett angeschaut, nicht aus irgendwelcher Sensationsgier heraus, sondern weil ich wirklich sehen musste, dass es Leute gibt, die so etwas tun können, einen unbewaffneten Mann, der sich ergeben hat, der kooperativ ist, einfach auf offener Straße vor Passanten einfach mal kaltblütig zu ermorden und zu ersticken. Und ja, ich war an dem Morgen so aufgewühlt, dass ich dann ja eigentlich praktisch direkt zum Papier gegriffen habe und innerhalb von einer halben Stunde diesen Text rausgeschrieben habe zu The Next in Line, der sich halt wirklich, ja, eigentlich, der sich hauptsächlich mit der Frage auseinandersetzt, was ich machen würde, wenn ich in so einem Land leben würde. Oder was. Damals war halt auch diese Diskussion über potenziell rechte Strömungen in der Polizei hier bei uns so ein bisschen aktuell. Und ich habe mich halt wirklich einfach gefragt, was passiert, wenn irgendwann mal die AfD hier bei uns wirklich die politische Kontrolle übernimmt oder wenn unsere Polizei sich genauso verhält. Wie würde ich damit umgehen? Und ja, ich musste den Text dann nachher noch ein bisschen nachtonen, etwas entschärfen, weil der an dem Morgen wirklich sehr scharf geworden war, weil ich halt einfach wirklich ja ziemlich desillusioniert war an dem Tag. Und ja, uns war es halt super wichtig, den dann halt auch auf die Platte zu nehmen, weil, wie du gesagt hast, die Ereignisse sind leider auch ein Jahr später, sieht die Situation nicht wirklich besser aus. In Amerika hat sich nichts verändert und ich glaube auch, dass auch hierzulande immer noch genug Strömungen gibt, die Ausländerfeindlichkeit und Rassismus zumindest als akzeptabel empfinden, dass ich einfach finde, dass man da was zu sagen muss, insbesondere wenn es einem halt wirklich, ja, ich schreibe halt um das, was mich halt tagtäglich beschäftigt und an dem Tag musste das einfach mal raus. Und ja, das bot sich halt an, das in dem Video dann halt auch jetzt aufzugreifen.
Ja, definitiv. Und findet man die Antwort auf die Frage, was du tun würdest, in dem Song?
Tatsächlich nicht.
Also wenn die AfD an die Macht käme?
Es ist tatsächlich offen gelassen. Die Frage ist halt, ja, der Song gibt eigentlich nur mit, dass man halt seine Augen nicht abwenden sollte, sondern was dazu sagen sollte und aufstehen sollte. Also von daher wäre das meine Antwort, ja. Also ich würde definitiv nicht, also ich würde das Gleiche tun, was die unsere Mitmenschen in Amerika gemacht haben und auf die Straße gehen, um halt was dagegen zu sagen. Aber ja, ich wüsste nicht mal, ob ich nicht sogar über Auswandern nachdenken müsste im Endeffekt. Aber ja, die klare Antwort liefert der Song nicht. Es ist halt so ein bisschen offen für Interpretation.
Das geht mir auch so. Ich habe mir die Frage auch schon gestellt. Und ja, deswegen sollten wir möglichst alles dafür tun, dass es nicht so weit kommt.
Die Ärzte haben darauf eine Antwort. Im Song Wutbürger.
Oh ja, du meinst den...
Ja, mehr sage ich dazu aber nicht.
Der letzte Song auf der neuen Platte, genau. Nicht wahr? Ja, wunderbar. Ich habe stundenlang Tränen gelacht.
Ja, das ist schon nicht schlecht. Wer es noch nicht gehört hat, ich packe mir in die Shownotes.
Auf jeden Fall.
Du hast ja gerade schon erzählt, dass auf eurer Platte schon auch eine gewisse Portion Gesellschaftskritik mitschwingt. Ich habe noch zwei weitere interessante Titel, bei denen ich mir gerne wüsste, worum es da so geht. Ein Titel heißt The Human Dynasty und ein weiterer Ghost in This Machine.
Ja, The Human Dynasty ist eigentlich so ein bisschen, entstanden ist das daraus, dass ich mich halt gefragt habe, wir diskutieren irgendwie immer in der öffentlichen Diskussion, dass wir unseren Planeten retten müssen. Und ich muss dann immer irgendwie so ein bisschen innerlich schmunzeln, weil im Endeffekt versuchen wir halt unsere, ja, Human Dynasty, die Dynastie unserer menschlichen Rasse zu retten, unser Überleben auf diesem Planeten zu sichern. Dem Planeten ist das relativ egal, glaube ich, was wir hier machen. Der wird sich in einigen hunderttausend Jahren auch wieder erholen, so wie er das auch nach dem, um mal wieder zu dem Thema Dinos zurückzukommen, auch nach dem Aussterben der Dinosaurier getan hat. Deswegen fand ich halt irgendwie so diese Diskussion immer so ein bisschen schwierig, den Planeten zu retten. Wir versuchen eigentlich unseren eigenen Hintern zu retten. Und ja, das war halt so ein bisschen die Motivation hinter diesem Song, um halt so ein bisschen die Menschheitsgeschichte nachzuerzählen von unseren vorsichtigen Anfängen als Immigranten aus Afrika eigentlich, die dann halt die Welt für sich erobert haben und jetzt im Endeffekt damit tun und lassen, was sie wollen und sich jetzt halt fragen, wie sie halt im Endeffekt ja ihre eigene Existenz gerettet bekommen. Und den anderen Song, den du angesprochen hast, Ghost in This Machine, der basiert auf diesem, ja, was heißt basiert, der war inspiriert von diesem, ja, diesem psychologischen Theorem, ich vergesse leider immer den Namen von dem Psychologen, der das aufgestellt hat. Halt einfach, dass wir halt trotz unseres weit entwickelten Gehirns halt unsere, ja, dass der animalistische Chor und also Kern unseres Gehirns halt doch immer irgendwie schafft, uns in die Suppe zu spucken. Und uns halt mit solchen Gefühlen segnet wie Rachegelüsten oder Wut und uns einfach dazu antreibt, unseren klaren Verstand und eigentlich unser analytisches Denken über Bord zu werfen, halt Dinge zu tun und Sachen einfach viel zu weit zu treiben, obwohl wir es eigentlich besser wissen müssten. Und das ist so ein bisschen das, was der Song so thematisiert, dass wir halt eigentlich ein deutlich höheres Potenzial haben, uns friedlich miteinander hier zu existieren und es halt doch irgendwie aufgrund unserer tiefsten Triebe halt doch immer wieder nicht schaffen. Und das ist auch nie, also die Songs sollen auch nie so verstanden werden, dass das irgendwie so ein Fingerzeig ist. Also das sind auch Sachen, mit denen ich halt genauso im alltäglichen Leben zu kämpfen habe. Ich glaube, das kennt jeder. Das ist sinnlos, mal wütend zu sein über Sachen, über die man eigentlich nicht wütend sein müsste. Und aus so einer Situation ist das auch eigentlich so ein bisschen geboren worden. Also diese Verzweiflung, dieser etwas Unmut über die Situation im letzten Jahr, und sich einfach zu fragen, okay, wir wissen es eigentlich besser auf Basis unseres, ja, auf Basis der Fakten. Keep cool, mal ruhig bleiben und irgendwie gucken, wie man klarkommt. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund von dem Song.
Wir haben Living Abyss ja auch schon ein ums andere Mal jetzt in einem Gespräch erwähnt. Stilistisch, wie unterscheiden sich denn beide Bands, also Kings Winter und Living Abyss? Und wie geht es denn mit der anderen Band auch quasi weiter?
Ja, musikalisch gesehen sind wir bei Living Abyss natürlich mehr so im Melodic Death Metal unterwegs, ne? Und da bin ich ja auch eigentlich mehr so in den Backing Vocals, kann man sagen. Da ist der Jonas ja der Hauptsänger. Das ist natürlich ein ganz großer Unterschied, dass ich bei Living Abyss nicht die Frontfrau bin. Und das finde ich auch echt cool. Ja, wie geht's bei Living Abyss weiter? Im Moment pausiert das Ganze so ein bisschen, weil irgendwie alle gerade mit Kinderkriegen beschäftigt sind, so ein bisschen. Und die Pandemie bremst uns natürlich auch so ein bisschen aus, ne? Es ist natürlich schwieriger, 5 Leute unter einen Hut zu kriegen, je nachdem, was gerade wieder für Regeln herrschen auch. Und wir sind alle eigentlich auch relativ vorsichtig immer, was unsere Treffen angeht und unser, ja, schränken uns sozial natürlich auch ein. Dadurch haben wir uns tatsächlich jetzt fast ein Jahr nicht mehr gesehen. Also wir haben vor ziemlich genau einem Jahr das letzte Mal gemeinsam geprobt. Und ja, das ist im Moment auch immer noch der Stand der Dinge so, ne?
Ja, ich finde es interessant, dass du die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Bands ansprichst, weil tatsächlich die Ähnlichkeit so ein bisschen die musikalische Ausrichtung der ersten EP noch ein bisschen beeinflusst hat, weil ich halt bewusst eher auf viele Lead-Gitarren verzichtet habe, weil wir bei Living Abyss halt mit dem Melodic Death Metal halt sehr Lead-Gitarren-lastig sind. Und ich halt irgendwie vermeiden wollte, dass die Bands so ein bisschen ins Fahrwasser voneinander geraten oder man halt zu ähnlich wird und mich da eigentlich irgendwie ein bisschen bewusst eingeschränkt habe und das halt für die neue Platte dann halt so ein bisschen über Bord gekippt habe, weil das halt einfach, ja, ich schreibe diese Art von Musik seit jetzt mittlerweile 13 Jahren oder 14 Jahren fast. Und das ist halt einfach das, womit ich mich am wohlsten fühle, das, was halt einfach dabei rumkommt, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme und Riffs und Melodien schreibe. Und ja, da habe ich diesmal tatsächlich nicht mehr so viel Wert drauf gelegt. Ich denke mal, dass wir bei Kings Winter deutlich mehr so Heavy-Metal-mäßig unterwegs sind, aber so dieser Melodic Death Metal, wie auch schon mit Amorphis und Soilwork angedeutet, das fließt halt auch immer so ein bisschen mit ein. Und sorgt halt, glaube ich, auch dafür, dass wir halt so ein bisschen einen Sound haben, der nicht ganz so typisch Heavy-Metal-mäßig ist.
Meine liebe Julie, wir haben mit Tobi, glaube ich, schon mal dieses Spiel gespielt. Wir stellen gerne mal unsere All-Star-Band zusammen. Also wir haben Keyboards, wir haben einen Bass, wir haben ein, maximal 2 Gitarristen, einen Schlagzeuger und einen Sänger bzw. eine Sängerin.
Und es darf auch eine Gitarristin sein oder eine Bassistin, ist auch natürlich kein Thema.
Und du darfst gerne deine All-Star-Band mal zusammenstellen. 2 Voraussetzungen, du darfst bei den Keyboards, Bass und der Gitarre darfst du nicht Tobi nennen und am Schlagzeug darfst du nicht Jakob nennen. Oh. Insofern steht dir alles frei.
Ja, das wird jetzt aber hart. Also.
Ja, das Schlagzeugposition. Oh mein Gott. Ja, gute Frage. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber also meinst du jetzt eine Band, mit der ich dann selber spiele oder die ich einfach nur hören will?
Deine Traumband, wenn du wirklich deine eigene Superband kreieren könntest. Du musst nicht unbedingt mit denen spielen, sondern du darfst einfach mal Wünsch dir was spielen und diese Band einfach mal in ihrer Konstellation live zu sehen.
Okay, ich glaube, da würde ich an die Drums, ein guter Drummer, ja. Mike Portnoy setzt mal an die Drums. ich darf ja Jakob nicht nennen. Ich darf Jakob nicht nennen, dann muss ich ja. Ja, an den Bass nehmen wir Henker von Children of Bodom. Die müssen ja mit rein, auf jeden Fall. Keyboards, ich bin ja ehrlicherweise gar nicht so ein großer Keyboard-Fan. Deswegen schmeiße ich das Keyboard jetzt raus. Gitarren. Ja, natürlich Alexi, der ist nicht mehr da, Alexi Laiho, aber das wäre natürlich mein Favorite gewesen. Ich bin halt echt ein Children of Bodom-Fan. An der zweiten Gitarre. Uff, ja, meine Güte. Jetzt muss ich meine Gehirnzellen hier auch noch anstrengen abends um 8. Das geht ja mal gar nicht. Was habe ich? Bass und Gitarre und Schlagzeug habe ich besetzt.
Und ich sehe, dass Tobi es parallel auch macht.
Ja, ja, er baut im Kopf. Der Gesang, den habe ich noch nicht, ne? Also am Gesang am Gesang hätte ich gerne, ja, wie heißt denn der Amorphis-Sänger noch? Ich vergesse den immer.
Tommy Hudson,
genau. Ja, den finde ich super. Ich liebe Amorphis. Ist für mich auf jeden Fall ein Punkt am Gesang. An der zweiten Gitarre ist das echt eine gute Frage. André Ulbrich. Von Blind Guardian. Ja, ich glaube, das wäre eine coole Kombination. Ich glaube, die passen alle gar nicht zusammen, aber ich finde sie einzeln super.
Muss es ja auch nicht. Dann darf der Tobi.
Ja, das freut mich. Da habe ich nämlich auch echt schon mal tatsächlich drüber nachgedacht, nachdem wir das in der einen Folge bei Sepultura mal angesprochen haben. Ich muss natürlich konsistent bleiben mit der Sepultura-Folge. Das heißt, Igor Cavalera an den Drums. Das alles andere wäre ja Rewriting History, weil ich das ja schon mal gesagt habe. Dazu am Bass definitiv Tony Levin von Liquid Tension Experiment, oder halt, ich kenne ihn hauptsächlich von Peter Gabriel. An der Gitarre Alexi Laiho, kann ich nicht leugnen, meine Einflüsse sind Alexi Laiho. Und an der zweiten Gitarre, boah, da wird es schon wieder schwierig.
Eigentlich hätte er jetzt auch André gesagt, aber das darf er ja jetzt nicht mehr.
André hätte ich auch. André könnte man natürlich auch sagen von Blind Guardian.
Das müsstest du schon machen.
Na, aber dann habe ich halt wirklich die gleiche Besetzung. Nein, Alexi Laiho an der ersten Gitarre, und an der zweiten Gitarre würde ich tatsächlich Alex Skolnick von Testament nehmen. Ich mag sein Gitarrenspiel unheimlich gerne, er ist auch unheimlich vielseitig. Und an den Vocals, ja, muss ich allein wegen der Vielseitigkeit und weil wir auch gerade schon drüber gesprochen haben.
Du darfst nicht Jule nehmen.
Ich würde Björn Speeds Dritt von Soilwork nehmen. Der Mann kann singen, der Mann kann schauten, der Mann kann screamen.
Und The Nightfield Orchestra.
Ja, absolut großartiger Sänger. Mit dem bist du für alles gewappnet, was du an Musik machen möchtest.
Ich habe noch eine Frage an dich, Tobi. Zu welchem Produzenten würdest du denn deine All-Star-Band schicken, oder zu welcher Produzentin?
Oh, das ist auch schwierig. Wobei, auch da muss ich eigentlich wieder mit meinen Aussagen aus den Diskografie-Check-Folgen konsequent bleiben und Roy Z sagen, der ja auch Bruce Dickinson produziert und auch Halloween produziert hat auf ein paar Alben. Irgendwie sein Sound und die von ihm produzierten Platten, die catchen mich irgendwie immer extrem. Also deswegen würde ich wahrscheinlich Roy Z sagen. Auch wenn es einen Haufen großartiger Produzenten gibt, da ist die Auswahl fast, ja, Peter Tekgren wäre der Nächste auf der Liste, wenn Roy Z keine Zeit hätte.
Und wenn ihr, so zumindest euer Plan, im Laufe des Jahres eine Liveband für Gigs zusammenstellen könntet, wie würde diese denn aussehen? Und Tobi, du würdest wahrscheinlich an der Gitarre sein, oder?
Ja, genau. Ich werde die Gitarre, Leadgitarre übernehmen. Ja, am Schlagzeug brauchen wir, glaube ich, kein großes Geheimnis draus zu machen, wer hinterm Schlagzeug sitzen würde. Wir haben so gut mit ihm zusammengearbeitet, so ein netter Kerl und auch so ein hervorragender Drummer, was man auch, wie du schon gesagt hast, auf den Graydon Fields-Platten hört. Also da wird es mit ziemlicher Sicherheit Marco sein, der am Schlagzeug sitzt. Jule natürlich am Gesang, was für eine Überraschung. Und ja, auch die anderen beiden Musiker haben wir tatsächlich auch schon angefragt und haben auch schon ein Ja von unseren beiden Wunschmusikern, aber die verraten wir noch nicht. Da sind wir, genau. Lassen wir noch ein bisschen Geheimniskrämerei walten, bis wir mit ihnen alles bequatscht haben. Aber ja, also die Besetzung steht mehr oder minder. Wir hatten tatsächlich auch netterweise schon eine Gig-Anfrage für nächsten April, sofern Corona das denn zulassen wird. Und ja, da freuen wir uns riesig drauf. Also mir juckt's in den Fingern, die Songs auch mal live zu spielen und auch mal, ja, mit einer kompletten Bandbesetzung das Ganze mal, ja, auf die Bühne zu bringen.
Da würden wir uns alle drauf freuen.
Oh ja,
definitiv.
Kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Was ist denn euer aktuelles Lieblingslied, Jule?
Mein aktuelles Lieblingslied. Ich habe in letzter Zeit wieder super viel Children of Bodom gehört, einfach durch die ja noch recht aktuellen Ereignisse, muss man ja sagen. Under Grass and Clover, würde ich sagen, ist im Moment mein meistgehörter Song. Also so zusammengerechnet aus den letzten 3 Monaten. Ja,
ich muss nochmal Gojira nennen. Es ist immer noch Amazonia, wie in der anderen Folge auch schon. Ich höre den Song rauf und runter. Das Boing-Boing-Boing-Riff ist herausragend und es schmeißt mich jedes Mal wieder aus dem Sitz und lässt mich durchs Wohnzimmer moschen. Großartig. Ich hoffe, dass wir bald wieder Konzerte erleben können und ich dann auch Gojira live singen kann. Mal wieder.
Habt ihr denn, wo wir schon über Children of Bodom gesprochen haben, das Bodom After Midnight euch angehört?
Ich durfte es tatsächlich für powermetal.de rezensieren. Und ja, ich bin tatsächlich ja noch trauriger über Alexis Ableben, als ich es vorher schon war, weil die Platte klingt in meinen Ohren echt interessant, hat so ein bisschen, ja, Flair von den Anfangstagen von Bottom mit so ein bisschen Hey Crew Death Roll drin. Ich würde viel, 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 viel Geld dafür bezahlen, zu hören, wo das hingeführt hätte, weil das klang wirklich, also die zwei Songs, die auf der EP drauf sind, plus das Cover von Deception, das klang herausragend. Also das hätte ich echt gerne gehört.
Jule, hast du mitgehört?
Ja, ich habe mitgehört. Also ich finde auch, da das ja wieder mehr so in die Anfangsrichtung, Richtung Something Wild ging und so, war es halt auch wie so ein Flashback irgendwie, als hätte man so einfach mal zurückgespult und hey, da kommt was Neues aus der Anfangszeit. Ja, mich macht das einfach auch unendlich traurig, dass man einfach nichts mehr davon hören wird. Das ist ja de facto so und ja, ist eine Schande, aber machen wir nichts dran. Es ist halt leider so. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein großartiger Abschluss, kann man das so sagen? Ja.
Okay. Marcel, was ist dein aktuelles Lieblingslied?
Ich hätte jetzt Triceratops gesagt, aber das war eine andere Frage. tatsächlich Primordial mit Where Greater Men Have Fallen.
Jakob, was ist es bei dir?
Ich muss natürlich den neuen Fear Factory-Song wählen, Disruptor.
Richtig gut.
Wäre auch ein guter Dino-Name, ne? Disruptor.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, tatsächlich.
Bei mir ist es von der Band, die ich immer sehr gerne nenne, wenn man mich nach einem Geheimtipp fragt, von Windrunner aus Vietnam, der Song Rose. Damit sind wir am Ende unserer unserer Crew-Folge angelangt. Tobi, wie war's mal so auf der anderen Seite zu sitzen bei uns im Podcast?
Ja, sehr interessant, mal von der anderen Seite das Ganze zu beleuchten und mal nicht derjenige zu sein, der hier Urteile fällt über irgendwelche Diskografien von bekannten Bands, sondern mal selber die Fragen beantworten zu müssen. War mal was schön, war eine schöne Abwechslung.
Jetzt könnt ihr gerne noch mal kurz Werbung machen. Wann kommt das Album? Wo findet man euch? Was gibt's noch zu Kings Winter zu sagen, was die Welt draußen unbedingt wissen muss?
Ja, das Album kommt am 1. Mai. Wir haben uns extra dafür entschieden, es am Samstag zu veröffentlichen, um nicht mit den allen den ganzen Freitags-Releases zu kreuzen. Ihr findet die Platte unter www.kingswinter-music.com. Das ist unsere Homepage. Da findet ihr alle Links, die relevant sind zu Social Media und zur Bandcamp-Seite natürlich auch, wo ihr die Platte erstehen könnt. Und natürlich für alle, die lieber streamen, ab dem 1. Mai ist die Platte auf allen gängigen Streaming-Plattformen, die ihr euch so vorstellen könnt, zu hören. Ja, und ansonsten hoffen wir natürlich, dass wir euch oder einige der Hörer mal irgendwann nach der Pandemie dann mal auf der Bühne sehen dürfen. Oder vor der Bühne.
Auf der Bühne zum Stage-Diven.
Auch gern gesehen.
Gut, dann vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr da draußen, abonniert gerne unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Es gibt ja auch in 2 Wochen Roundabout, ne, ein bisschen länger, noch einen neuen Soundcheck. Der letzte ist noch nicht so lange her. Und falls ihr noch nicht gehört habt, wir haben eine Doppelfolge, Tobi hat es ja schon angesprochen, zu Gojira veröffentlicht. Einmal ein sehr schönes Interview mit Joe Duplantier und dann haben wir uns der Diskografie gewidmet und haben so einen kleinen Rückblick gewagt. Ja, damit vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, dass ihr hier wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke,
bis dann. Vielen Dank an euch alle.
Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.